Bitte bleibt stehen, wie wir Gottes heiliges und unfehlbares Wort lesen aus Römer Kapitel 12, die Verse 14 bis 16. Römer Kapitel 12, die Verse 14 bis 16. Hört nun die Worte des einzig wahren und lebendigen Gottes. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Das Gras vergeht und die Blume verwelkt, aber das Wort des Herrn steht für alle Ewigkeit. Himmlischer Vater, wir kommen zu dir, demütig, um dein Wort zu empfangen. Gib uns Augen zu sehen, Ohren zu hören und ein Herz zu folgen. In Jesu Namen. Amen. Nimm bitte Platz. Wir kommen zu unserer dritten Predigt aus den Merkmalen der christlichen Bekehrung. Dritter Teil. Es ist krass, wenn wir diese Worte lesen. Segnet, die euch verfluchen. Segnet und flucht nicht. Wenn ihr jemals den Herr der Ringe gelesen habt, die Rückkehr des Königs, das dritte Buch der Trilogie von Tolkien, da ist ein Kapitel, das nicht im Film zu sehen ist, aber es ist der Angriff aufs Auenland. Da kommen die Hauptcharaktere zurück ins Auenland und der böse Zauberer Saruman hat die Kontrolle übernommen und es gibt einen Kampf und die Hobbits besiegen die bösen Streitmächte, hoffentlich das letzte Mal. Und Saruman ist ängstlich und versucht, den Hauptcharakter zu töten und mit einem Messer, aber dieser hat eine Waffenrüstung und deswegen sind die Hobbits dann dabei, ihren Anführer zu rächen, dass sie den Zauberer töten. Aber hört, was Frodo, also der Hauptcharakter, der ermordet werden sollte von diesem Zauberer, was er sagt, als der Zauberer exekutiert werden soll. Er sagt, nein, tötet ihn nicht, selbst jetzt nicht. Denn er hat mir nichts getan, er hat mich nicht getroffen mit seinem Messer. Er sollte nicht in dieser zornigen Weise getötet werden. Er war einmal ein Großer, er war ein Edler und wir sollten es nicht wagen, unsere Hand gegen ihn zu erheben. Er ist gefallen und seine Heilung ist fern von uns. Aber ich möchte ihn dennoch verschonen, in der Hoffnung, dass er wieder Heilung finden möge. Oft klingen Rache und Gerechtigkeit für uns gleich. Wenn wir versuchen, selbst wenn jemand unser Leben nehmen will, aber wir sehen hier in Frodo ein Vorbild, auch wenn es leicht ist, Rache zu nehmen, wenn es leicht ist, Gerechtigkeit auszuführen, der jetzt Böses angetan wurde, dass wir nicht die sind, die diese Gerechtigkeit ausführen sollten. Er sagt, seine Hoffnung ist fern von uns, ist über unser Bemühen aus. Warum verschont er ihn? Damit er Heilung finden möge, in der Hoffnung, dass dieser Mann von seiner Verdorbenheit fliehen möge. Auf die gleiche Weise sollten wir reagieren. Die Rache, die uns manchmal erfüllt, die Rachegedanken, sollten wir dem Herrn übergeben. Selbst Jesus am Kreuz, wo er jederzeit eine Legion von Engeln herbei hätte rufen können, um ihn zu retten. Was macht er? Er sagt, vergib ihnen, Vater, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und so, wie wir Römer 12 soweit betrachtet haben, sehen wir die Wichtigkeit unserer Vereinigung mit Christus und wie wir darauf reagieren sollten, dass wir mit Christus vereinigt sind. Brüder und Schwestern, ahmt Jesus nach. Wir sehen das heute auf drei Weisen. Habt eine gottgefällige Perspektive in Verfolgung. Zweitens, habt eine gottgefällige Gegenwart in Problemen. Vers 15. Und drittens, um Christus nachzuahmen, habt eine gottgefälliges Unterdrücken von Stolz. Zunächst eine gottgefällige Perspektive in Verfolgung. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. John Murray hat diesen Abschnitt zusammengefasst: Keine praktische Anwendung legt eine größere Forderung auf unsere Geister, auf unsere Seelen, als die zu segnen, die uns verfolgen. Die uns angetane Verfolgung ist boshaft, es ist eine furchtbare Misshandlung. Es ist nicht nur, wir sollen das nicht zurückzahlen, sondern nicht nur durch, dass wir nicht drauf böse reagieren, sondern dass wir Gutes tun. Und unsere spontane Reaktion ist doch: Machst du Witze, Paulus? Ich soll die segnen, die mir Leid antun? Ja, segnet. Wir kriegen auch, dass die Segnung oder die Lobrede, also das Wort, das hier benutzt wird, ist auch in dem Wort, das wir bei einer Beerdigung erleben, die Lobrede auf jemanden. Wir rufen Gottes gnädige Kraft auf jemanden herunter, der uns verfolgt. Das ist das, was dieses Wort beinhaltet. Gottes Gnade herbeirufen oder herbeibeten, herbeiflehen. Dass er ihnen sein Wohlgefallen erweise. All diese Phrasen in Römer 12 sind keine Vorschläge, sie sind Aufforderungen, Befehle. Tut das. Punkt. Also, nee, Ausrufezeichen. Jedes Mal, wenn ihr hier ein Verb seht in Römer 12, könnt ihr ein Ausrufezeichen euch dahinter vorstellen. Es ist eine Aufgabe. Wir sehen das im Dienst von Paulus und Petrus. Die haben das ausgelebt. 1. Korinther 14, Vers 12. Wir arbeiten mühsam mit unseren eigenen Händen. Wenn wir geschmäht werden, segnen wir. Wenn wir Verfolgung leiden, halten wir stand. Oder Petrus sagt in 1. Petrus 3, 9, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr wisst, dass, also ruft das Wohlgefallen Gottes auf sie, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Ihr sagt, okay, Petrus und Paulus haben das gesagt, aber was ist mit Jesus? Hat er jemals in der Art gesagt, dass wir segnen sollen, die uns verfolgen? Matthäus 5, 44. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet oder betet für die, die euch fluchen. Lukas 6, 27. Euch aber, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Segnet, die euch fluchen, und betet für die, welche euch beleidigen. Und das alles gründet sich in derselben Aufforderung, die Paulus uns gibt. Ich möchte das nicht aus dem Kontext rausziehen, aber in Vers 9 steht das ja schon: Die Liebe sei ungeheuchelt. Also ungeheuchelte Liebe ist die zu segnen, die uns fluchen. Und das ist eine echte Liebe für die, die in euren Augen es vielleicht nicht verdienen. Selbst Jesus spricht darüber, über dieses Problem. Lukas 6, 32 bis 33. Wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Und es ist leicht für Ungläubige, die zu lieben, die sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Es braucht mehr Liebe von uns, unsere Feinde zu lieben, dass es Liebe braucht, um unsere Freunde oder Partner oder Kinder zu lieben. So viel größere Liebe, um unsere Feinde zu lieben. Und warum sollen wir das tun? Er sagt in Römer 12, 19, der Grund: Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben: Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Herr ist der Gott der Vergeltung, nicht wir. Wir sind die Friedensstifter, die Friedensbewahrer, die beten für die, die uns verfolgen. Und das ist völlig entgegen der heutigen Kultur, was die Kultur uns auch sagt. Wenn dir Ungerechtigkeit getan wird, dann nimm deine Waffen zur Hand und bekämpf diese Ungerechtigkeit. Aber der Herr sagt: Betet für die, die euch verfolgen. segnet und flucht ihn nicht. Der Gedanke, die zu segnen, die uns verfolgen, ist eine der revolutionärsten Aussagen des Neuen Testaments. Nochmal, es geht völlig gegen unsere natürlichen Neigungen. Es geht gegen unsere Natur. Wenn wir uns der Liebe Gottes nicht öffnen, können wir damit nichts anfangen. Wir brauchen den Heiligen Geist dafür. Warum? Wir wissen, wie schädlich unsere falschen Worte und Taten gegenüber anderen sein können. Jakobus 3, Vers 8 und 9 sagt, die Zunge ist übel, mit ihr loben wir Gott den Vater, mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Er sagt, die Zunge kann kein Mensch bezwingen, das unbändige Übel voll tödlichen Giftes. Mit ihr loben wir Gott den Vater und mit ihr, mit derselben Zunge, verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Sogar Ungläubige. Selbst Ungläubige tragen das Ebenbild Gottes. Aus dem einen und demselben Mund geht Loben und Fluch hervor. Jakobus 13. Das soll nicht so sein, meine Brüder. Und das steht im Widerstreit zu Gottes Souveränität, wenn wir so sind. Wenn wir sagen, wir können die Gerechtigkeit ausführen und können Rache üben, dann haben wir eine falsche Sicht darüber, wer Gott ist. Ein heiliger, souveräner Gott. Ein gerechter Gott. Ein Gott, der alles lenkt zum Besten derer, die ihn lieben. Erinnert euch an den Psalmisten. Es ist gut, dass ich in Not geriet. Das ist die gleiche Perspektive, die Asaf im Psalm 73 hat. Ich ermutige euch, den anzusehen. Also die gleichen Probleme hat zwei Arten von verdorbenen Menschen, die falschen Lehrer Israels und die falschen Leiter oder die heidnischen Könige in den Nationen. Und als Asaf diese Segnungen sieht, die diese Gottlosen haben, zu haben scheinen, dann wundert er sich, ist Gott fern von uns? Wenn die Gottlosen blühen, es ihnen gut geht und wir leiden den ganzen Tag, wie kann dann Gott da sein für uns? Aber bis er in Gottes Heiligtum geht, bis er Gott persönlich sieht oder ihm begegnet und sich erinnert an die Wahrheiten der Schrift, dann hat er das gesehen. Du bist mein Teil für immer. Du bist der, der Gerechtigkeit verübt. Wir sehen ein praktisches Beispiel für die Segnung derer, die uns verfolgen, im Leben von Stephanus. Diese wunderbare biblische, theologische Predigt, wie Jesus das Alte Testament erfüllt, in Apostelgeschichte 7. Und die Pharisäer sind darüber überhaupt nicht angetan. Sie steinigen ihn schließlich aus ihrem Zorn heraus. Und wie handelt Stephanus? Nimmt er die Steine, die auf ihn geläutert werden, und wirft sie zurück auf sie, um Gerechtigkeit auszuüben? Oder ruft er nach Petrus, um vielleicht das Schwert hervorzuholen? Nein. Lukas berichtet, Apostelgeschichte 67, und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und nachdem er das gesagt hatte, entschlief er. Wer steht in der Gruppe dieser Mörder, wo Stephanus dann sein Leben dem Herrn anbefohlen hat und gebeten hat, dass Gott nicht die Sünde gegen sie nicht anrechnet? Wer stand da? Paulus. Paulus hatte die Kleider derer, die Stephanus gesteinigt haben. Also der Segen, den man denen zuspricht, die einen verfolgen, es kann Wirkung haben. Paulus wurde bekehrt. Wir werden hier wirklich mit der Spannung konfrontiert, die wir im christlichen Leben haben. Wir sind nicht vollkommen. Wir werden es nie sein in diesem Leben. Wir sind immer in dieser Spannung von Sünde, die uns wegziehen will von Gott. Das schreibt Paulus auch in Römer 7, Vers 22 bis 25. Ein paar Seiten zurück. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. So diene ich nun selbst, mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch, aber dem Gesetz der Sünde. Wir sind in dieser ständigen Spannung, das tun zu wollen, was wir nicht tun sollten, zum Beispiel unsere eigene Rache zu vollziehen, Böses mit Bösem zu vergelten und auf der anderen Seite das, was wir tun sollten, zu segnen, beten, dienen, lieben. Die Dinge, die schwierig sind in diesem Leben. Du wurdest nicht dazu berufen, ein einfaches Leben zu führen und Leichtigkeit. Du kannst nicht die Schwierigkeiten auf leicht umstellen, wenn du ins christliche Leben trittst. Im Gegenteil, es wird schwierig. Es geht weiter. Denn Gott möchte dich in das Ebenbild seines Sohnes umgestalten. Wir sehen auch die Folge der Sünde. Paulus hat uns in Römer 1, 18 bis 3 zeigt er uns, wie Sünde ist und Gottes Gerechtigkeit ist. Er sagt in 1. Korinther 6, 9, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder. Genauso sagt Paulus uns auch, dass wir voller Ungerechtigkeit, also Römer 1, 29, wir sind voller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke. Solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Frecher, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Wie viel mehr müssen wir hören, um zu sehen, wie sehr wir das Evangelium brauchen, dass wir hier unsere Sünde erkennen, unsere Natur, die wir fernab von Christus haben. Und wir können das nicht einfach nur hören und die Gnade einfach annehmen und dann... Nein, also es ist nicht etwas, das wir einmal empfangen und dann war's das, sondern das ist etwas, was wir täglich brauchen. Das, was Jesus für uns getan hat, müssen wir täglich uns neu vergegenwärtigen und anwenden. Auch die, die noch in ihren Sünden sind, in ihren Übertretungen, werden auch dazu gerufen, umzukehren, dass jeder, der mit in seinem Herzen glaubt, dass Christus auferstanden ist und mit seinem Mund ihn bekennt und sein Glauben an Christus setzt, wird gerettet. Sie sollen umkehren, umkehren von den Sünden. Wir sollen aufs alte Leben blicken und sagen, niemals wieder. Oder wie Paulus es oft im Römerbrief sagt, das sei ferne. Nun ist der alte Mensch gestorben und ich habe Christus angezogen. Wir weichen nicht zurück, wie Christ Israel es tat und zurück nach Ägypten zurückblickte und in der Wüste dachte, dass Ägypten so toll gewesen wäre, dass sie einen sicheren Platz zum Leben haben. Sie sagen, Ägypten war so viel besser. Ja, wir waren Sklaven, aber wir hatten Essen und Trinken. Nein! Das christliche Leben fordert dich auf, in Schwierigkeiten standzuhalten. Bist du willig, diese Schwierigkeiten zu tragen? Um Christi willen? Der Geist, der Stephanus bewohnt hat und Paulus und Petrus, ist auch in dir, der Heilige Geist Gottes. Einheit mit Christus ist unsere Grundlage für Glauben und auch für Ausharren. Wenn du nicht in Christus bist, dann hast du keine Hoffnung. Es gibt keine Garantie für morgen. Du hast geliehene Zeit ohne Christus. Aber in Christus hast du große Hoffnung. Und dein Ziel ist es, wie Christus zu sein, die zu segnen, die dich verfolgen. Wir sehen die Anwendung hiervon. Zuerst Christus gemäß zu sein, bedeutet zu vergeben. Vergebung ist kein Vorschlag. Es ist nicht etwas, was du vielleicht tun solltest, sondern es ist etwas, das du auf jeden Fall tun solltest. Selbst Petrus in Matthäus 18, Vers 21 bis 22 fragt Petrus, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis 7-mal? Jesus antwortet ihm, ich sage dir nicht siebenmal, sondern 70-mal siebenmal. Vergebung demonstriert die Vergebung, die uns zuteil geworden ist. Dir wurde vergeben, nun vergib auch du anderen. Christus gemäß zu sein ist, das ist notwendig, Vergebung zu üben. Jesus selbst war auf dem Kreuz, hat für deine Sünden gelitten, und was sagt er? Vergib ihnen, Vater, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist Beten für deine Feinde. Fall erledigt. Alles, das der Vater uns zugeteilt hat, wird zustande kommen. Das seit 1. Mose 3, 15, der Same der Schlange, der Frau, der verheißen ist. Diese Verheißung, der Same der Frau, ist nun gekommen, Jesus Christus, und er hat den Zorn Gottes getragen und ist der Mittler eines besseren Bundes geworden, der für uns betet. Gnade. Und dann ist die profunde Natur der Errettung, die uns gegeben wurde, die uns dazu auffordert, auch zu vergeben. Römer 5. Als ihr noch Feinde wart, als ihr noch Sünder waren, hat Gott seine Wiese zu uns erwiesen, indem er seinen Sohn für uns gegeben hat, für uns zu sterben. Wenn wir ehrlich sind, dann war es doch unsere Sünde, die ihn ans Kreuz genagelt hat. Oder es war nicht Pilatus, der ihn ausgeliefert hat. Es waren nicht die Pharisäer, es waren unsere Sünden. Wir sind verantwortlich. Aber Jesus selbst vergibt dir für das, was ihm angetan wurde. So solltest du auch anderen vergeben und sie segnen, die dich verfluchen. Die Willigkeit zu vergeben, die Bereitschaft zu vergeben, ist ein Zeichen von Christusähnlichkeit. Thomas Watson sagt, wir müssen nicht in den Himmel klettern, um zu sehen, ob unsere Sünden wirklich vergeben sind. Lasst uns in unsere Herzen blicken. Lasst uns sehen, ob wir anderen vergeben können. Wenn wir es können, dann brauchen wir keinen Zweifel, dass Gott auch uns vergeben hat. Christus ähnlich zu sein benötigt, dass wir selber Vergebung empfangen haben, vergeben zu können. Der zweite Teil, es braucht Demut. Jemand schreibt, Demut ist eine notwendige Grundlage für alle anderen Gnaden. Wenn wir nicht demütig sind, wie können wir gegenüber Stolz oder irgendwelchen anderen Sünden widerstehen? Wenn du nicht die Demut hast, zu erkennen, welchen Abgrund der Sünde Christus überbrückt hat durch sein Opfer, dann wird der Stolz unsere Sünden und unsere Gedanken einnehmen. Was ist Paulus' Rat an die Gemeinde in Philippi? Philipper 2, 3 bis 5. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war. Hier ist wieder die Vereinigung mit Christus. Das sind die Gründe, warum du Heiligung auch erstrebst. Und das ist in allen Bereichen des Lebens getan, nicht nur in der Gemeinde, sondern auch in der Welt. Du musst Demut ausüben. In der Schule, daheim, im Sport. Du erweist Demut. Andere höher achtend als dich selbst. Ich sage es nicht gern, aber du bist nicht der Hauptcharakter der Bibel. Es geht nicht um dich. Es ist unsere Sünde, die Christus zum Kreuz gebracht hat, aber es geht um ihn, es geht um sein Königreich, wie Gott alle Dinge neu macht durch ihn. Und wir sollten Christus ähnlich sein, indem wir Demut erweisen. Drittens, Christus ähnlich zu sein benötigt Heiligung. Es ist ein ständiges Nachjagen, ein Eifern um diese Dinge. Und Gott ist in deinem Leiden verherrlicht. Er ist verherrlicht in deiner Verfolgung. 1. Petrus 2, 20. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es erguldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Wir sollen geistgeleitete Christen sein, durch den Heiligen Geist geleitet, fruchtbringend und die mit mit der Buße würdig sind. Die Früchte sind Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das Leben des Christen bedeutet, Christus mehr zu lieben als die Sünde. Es bedeutet, Christus mehr zu wollen, als du die Sünde willst. Beide wetteifern um deine Treue. Wem willst du sie geben? Die Sünde führt zu Zerstörung und Tod, oder Christus, der zum ewigen Leben führt. William Perkins schreibt in der Heiligung, geheiligte Neigungen sind dadurch ausgelöst oder werden dadurch erregt, was gut ist, und werden nicht bewegt durch das, was böse ist. Wir sehen die Folgen einer christusgemäßen Haltung in den Versen 19 bis 21. Wir sehen in Römer 19, rächt euch nicht selbst, Geliebte, gebt Raum dem Zorn Gottes. Wenn du deinen Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Erstens haben wir nun betrachtet, habt eine gottgefällige Sicht auf Probleme. Zweitens, jetzt kommt der zweite Punkt, Vers 15. Es ist ein solcher Segen, ein Teil des Bundesvolkes zu sein. Und der Punkt ist jetzt hier, Vers 15, weint mit den Weinenden, freut euch mit den Fröhlichen. Die Gemeinde ist eine Notwendigkeit. Das Leben des Glaubens ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Das Ziel unseres Lebens ist ja, wie es so schön heißt, Gott zu erkennen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Und da ist Freude. Wir sollen uns freuen mit denen, die sich freuen. Ausrufezeichen. Und weint mit den Weinenden. Ausrufezeichen. Das wird hier betont. Das ist ein Befehl. Es ist interessant, dass Paulus zuerst die Freude erwähnt. Und vielleicht deswegen, weil es das Schwierigste für uns ist, wenn wir ehrlich zu uns sind. Es geht unsere natürliche Neigung, uns zu freuen mit anderen, die sich freuen. Wie Paulus auch zu Titus schreibt, denn auch wir waren einst unverständlich, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfassen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Es ist schwierig, sich zu freuen in unserer Neigung, denn wir hassen eher den Bruder oder die Schwester, wenn sie sich freuen. Freust du dich, wenn ein Christ an der Arbeit im Militär sich, wenn er befördert wird, vor dir? Freust du dich, wenn du so hart dafür gearbeitet hast, befördert zu werden, und ein anderer Bruder oder eine Schwester bekommt diese Beförderung? Freust du dich dann? Oder bist du neidisch ihm gegenüber? Bist grimmig ihm gegenüber? Und sagst, ich hätte diese Beförderung bekommen sollen. Wie wenn ein anderer Bruder oder deine Schwester finanziell gesegnet ist und du es kaum schaffst, monatlich überhaupt deine Ausgaben zu bestreiten, freust du dich dann für sie? Für das, was Gott ihnen an Segen zuteil werden ließ? Oder kündigst du ihnen die Freundschaft auf, weil ihr nicht auf der gleichen Stufe seid? Wie ist es, wenn jemand von einer Krankheit geheilt wird, ein Bruder oder eine Schwester, und du leidest immer noch unter einer langjährigen, zum Beispiel unter Krebs? Freust du dich für die, die Gott gnädigerweise geheilt hat? Oder hältst du es ihnen vor? Oder wenn du dich für ein Studium bewirbst und ein anderer Bruder oder eine Schwester bekommt diesen Platz, freust du dich dann? Paulus gibt uns keine Tipps, was wir tun sollten, sondern durch die Kraft des Geistes befiehlt er uns, was wir tun müssen. Das sind nicht die Worte von Paulus, sondern Gottes Wort, das dir sagt, was du tun solltest. John Chrysostomus, ein Prediger im 4. Jahrhundert, hat einmal gesagt, deswegen heißt es nicht nur, nicht neidisch zu sein, sondern das Größere. Er fordert uns dazu auf, in der Freude teilzuhaben. Denn das ist noch größer, als nicht neidisch zu sein. Es ist schwieriger, sich zu freuen mit Schwestern und Brüdern, als dass es für uns schwerfällt, mit ihnen zu weinen. Was sagt uns 1. Korinther 12, 16? Wenn ein Teil des Leibes leidet, dann leidet der ganze Leib. Das gilt auch für die, die weinen. Es sollte auch eine Intention sein von uns, wenn wir Weinende sehen, dass wir mit ihnen weinen. Wir sollten ihnen nicht nur theologische Antworten geben, warum das jetzt passiert ist in ihrem Leben, diese Not. Redet nicht, haltet ihnen keine Lektion über die Souveränität Gottes, sondern weint mit ihnen. Das Beste, was wir manchmal tun können, ist zu sagen, es tut mir leid, dass du diesen Verlust erlebt hast, und mit ihnen zu weinen. Wir sind nicht dazu berufen, das Problem zu korrigieren, sondern mit den Leuten zu weinen. Und oft halten wir uns fern von Leid. Wir wissen, wie sehr Leid wehtut. Und um uns selber zu schützen, ziehen wir uns zurück von denen, die leiden und die mit Dingen hadert, die für uns selbst schwer sind. Paulus sagt, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Das ist eine große Weisheit. Wer über den Armen spottet, der lästert seinen Schöpfer. Wer schadenfroh ist, bleibt nicht ungestraft. Wisst, wie es ist, mit denen zu weinen, ihr Eltern, wenn ein Kind von dir verletzt wird, dann stirbt ein Teil von dir mit. Du leidest, du spürst diesen Schmerz, du leidest mit ihm. Und als Christen sollten wir eine brennende Liebe für die Brüder und Schwestern haben. Mit ihnen zu gehen und mit ihnen zu weinen, ihre Nöte mit zu durchleben und sie daran zu erinnern, dass sie darin nicht alleine sind, sondern dass da jemand anderes noch ist. So haben wir gesehen, zwei Wege, wie wir Christus ähnlicher sein können. Christus ähnlich zu sein braucht Sensitivität. Wir müssen sensibel sein, die Nöte des anderen erkennen. Männer, Frauen, Kinder, Familien. Ihr wisst, wie das aussieht. Kinder sind in verschiedenen Stadien ihres Lebens. Sie werden Kinder, Babys, Kleinkinder, Teenager und dann junge Erwachsene. Wir müssen die verschiedenen Stufen erkennen und manchmal müssen wir sie in ihren Nöten auch ihnen begegnen. Und wir müssen uns klar sein, dass sie wachsen, dass sie sich verändern. Wir müssen da sensibel sein. Und die verheiratet seid, für eine kurze Zeit oder lange Zeit, wie ihr zusammenwachst, müsst ihr sensibel sein gegenüber, wie eure Bedürfnisse sich ändern. Aber ihr müsst sollt euch weiterhin einander dienen in gottgemäßer Liebe und Fürsorge. Und genauso eure Brüder und Schwestern um euch herum sind in verschiedenen Phasen des christlichen Lebens. Manche brauchen noch Milch, manche haben schon feste Speise. Ihr müsst da sensibel sein, wo sie in ihrem eigenen Weg mit Christus sind und gemäß sie unterweisen. Paulus sagt uns in Titus 2, 2 bis 8, dass die alten Männer die jungen Männer unterweisen sollen, die alten Frauen die jungen Frauen, wie sie sich selber, dass die Männer auch nüchtern sein sollen und die Frauen sich gut verhalten sollen. Und das braucht Opfer. Im Leben von anderen Christen zu sein, erfordert Opfer. Ja, es gibt viele Dinge, die ihr vielleicht geplant habt, auch Ferien oder andere Dinge, die ihr geplant habt, aber ihr seid willig, diese Dinge aufzugeben, um mit einem Bruder oder einer Schwester in Not zusammen zu sein. Seid ihr willig, Zeit zu opfern? Bist du willig, auch deine Gefühle zu opfern und dein körperliches Wohlergehen, deine Finanzen? Bist du willig, für deinen Bruder und Schwester diese Dinge zu opfern? Kulturell, unglücklicherweise, sind wir dazu geneigt, die zu vermeiden, die in Not sind. Aber bei dem Gleichnis von Jesus über den guten Samariter ist diese Parabel sehr relevant, dieses Gleichnis für uns heute. Matthäus In Matthäus steht es, dieser Mann, der von Räubern ausgeraubt wird, liegen gelassen wird, und die religiösen Leute seiner Zeit, der Priester und der Levit, sie laufen einfach vorbei. Aber der Samariter, dieser völlig verachtete Mensch, von den Juden gehasst, kommt zu ihm, hat Zeit für ihn, versorgt ihn, verbindet die Wunden, er opfert Geld, er gibt ein körperliches Opfer, er gibt ihm weitaus mehr, als er hätte müssen, er opfert gefühlsmäßig hier jemanden halb totgeschlagen zu sehen, ist emotional hart. Und es braucht Sensibilität, hier zu helfen und Opfer. Brüder und Schwestern, ahmt Christus nach. Habt eine gottgemäße Perspektive auf Verfolgung und habt eine gottgemäße Gegenwart im Problem. Und drittens, lasst euren Stolz gedemütigt sein. In Vers 17, seid gleichgesinnt gegeneinander. Vers 16, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch hinunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Nochmal, es gibt keinen Platz in der Gemeinde für Stolz. Es gibt nicht einen kleinen Zentimeter Raum für Stolz. Und deswegen ist es so oft thematisiert von Gott in der Schrift. Wir sehen, wie Paulus hier drei Dinge auch zeigt, wie wir Stolz zerstören sollen, indem wir harmonisch oder in Harmonie leben miteinander, indem wir von weltlicher Weisheit uns fernhalten und indem wir uns zu den Niedrigen halten. Also erstmal in Harmonie leben, gleichgesinnt gegeneinander. Also im Griechischen ist das gleiche Wort auch für Weisheit gebraucht. Stolz steht der Weisheit völlig entgegen. Stolz hat sein eigenes Interesse, dreht sich nur um sich. Also wir sollen gottgemäße Weisheit haben. Und Paulus benutzt das auch im Licht unserer Errettung. Erinnert euch an Römer 11, Vers 20. Warnt er davor, stolz zu sein, weil Gott uns gerettet hat. Römer 11, Vers 20. Bezüglich Israel. Ihres Unglaubens willen sind sie ausgebrochen worden. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Vers 25. Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Es gibt keine Notwendigkeit für Stolz. Stattdessen sollen wir gottgemäße Weisheit anwenden. Und es ist nicht überraschend, es geht um die Mentalität, die Haltung, die Christen haben sollten, nämlich Christus ähnlich zu sein. Philipper 2,2. So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig auf das eine bedacht seid. Ihr sollt euch selbst nicht als wichtiger betrachten als andere, sondern sollt euch demütigen. Warum? Denn es ist eine christusähnliche Haltung. Und die Verschiedenheit, die wir in der Gemeinde vorfinden, sollte nie ein Grund sein für Uneinigkeit oder eine fehlende Harmonie. Paulus er zeigt diese Gaben der Gemeinden auf in den Versen 6 bis 8 von Römer 12. Und wir sollen hier vereint werden. Wir haben verschiedene Gnadengaben der uns verliehenen Gnade. Und wir sollen andere vor uns stellen. Es ist ein trauriger Zustand, wenn wir mehr Hingabe haben und eifriger sind in unserem irdischen Berufen, als dass wir und im Frieden mit Kollegen zu leben, als dass wir uns in der Gemeinde um Frieden bemühen. Es ist traurig, wenn wir mehr Hingabe in der Arbeit haben als in der Gemeinde. Wir denken, dass wir mehr verdienen können, wenn wir in der Arbeit Frieden suchen. Vielleicht können wir karrieremäßig aufsteigen. Vielleicht können wir eine Lohnerhöhung bekommen. Das ist ein trauriger Zustand. Wir ziehen unsere irdischen Jobs vor und achten sie höher als die Gemeinde. Deswegen ruft Paulus hier zur Einheit auf. Viele von euch jungen Kindern sind in Gemeinschaftssport involviert. Ihr wisst, wie wichtig es ist, Einheit zu haben, wenn ihr einen Gemeinschaftssport spielt, zum Beispiel Fußball, Baseball, Hockey. Wenn ihr nicht ein Team seid, wenn ihr nicht alle eure eigenen Gaben einsetzt und sie für das gemeinsame Wohl einsetzt, dann werdet ihr das Spiel verlieren, ihr werdet versagen. Und Paulus betont mehr in unserer Arbeit der Gemeinde, als wir selbst, also hat mehr Sorge um die Gemeinde, als wir um Sport. Wir jammern lieber, als dass wir gemeinsam arbeiten. Und Paulus sagt, lebt, seid gleichgesinnt gegeneinander. Nochmal, wir begrenzen unseren Stolz, wenn wir uns von weltlicher Weisheit auch distanziert halten. Wir neigen dazu, stolz zu sein, anstatt dass wir uns zu den Niedrigen halten. Heißblütig zu sein bedeutet, dass wir stolz sind. Wir sind Wir neigen dazu, uns lieber zu den sozial Gutstehenden zu halten, um zu zeigen, dass wir wichtig sind. Und Paulus konfrontiert Petrus in Galater 2, Vers 12 bis 14, bevor nämlich etliche von den Jungen als Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm, so dass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor den allen, wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden, jüdisch zu leben? Seht ihr, Petrus war besorgter um seinen sozialen Status unter den Beschnittenen, als dass es um seinen Status geht unter Gläubigen allgemein. Die Einheit, dass sie den gleichen Geist haben, den gleichen Glauben, den gleichen Gott. Genauso ist es die gleiche Not, die wir auch in Korinth sehen. Denkt euch an die Nöte, die wir selbst mit dem Abendmahl hatten, 1. Korintherbrief, 1. Korinther 11, 18 bis 21. Denn erstens höre ich, dass Spaltungen unter euch sind, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, und es zum Teil glaube ich es. Denn es müssen ja auch Parteien unter euch sein, damit die Bewährten offenbar werden unter euch. Wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, so geschieht das doch nicht, um das Mahl des Herrn zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, so dass der eine hungrig, der andere betrunken ist. Seht ihr, das Volk, die Leute in Korinth haben ihre eigene, ihr Aufsteigen in der sozialen Hierarchie über das Abendmahl des Herrn gestellt. Und selbst in der Gemeinde können wir unseren Sozialstatus nicht mit dem anderer vergleichen. Wenn du ein General bist und wenn der andere ein einfacher Soldat ist, so seid ihr auf der gleichen Stufe in der Gemeinde. Lasst euren Rang zurück. Wenn du der Leiter einer Firma bist und du hast ein paar Angestellte der Gemeinde unter dir, dann vergesst in der Gemeinde diese verschiedenen Stufen. Sie haben andere Gaben als du. Wenn du die Sozialleiter hinaufsteigst, um irgendwelchen Stolz gegenüber anderen zu zeigen oder auszudrücken, dann ist das ein Problem. Jemand sagt, Stolz liebt es aufzusteigen, nicht als Frommer, um Christus zu sehen, sondern um selbst gesehen zu werden. Wir steigen die Sozialhierarchie auf, nicht um Christus besser zu erkennen oder deutlicher zu erkennen, sondern dass wir gesehen werden können, dass wir das Objekt des Lobpreises sein können und der Ehrerbietung. Stolz in der Gemeinde ist wie eine kleine Wunde, die infiziert wird über die Zeit. Und wenn sie unbehandelt bleibt, dann wird sie die ganze Gemeinde vergiften und kann die Gemeinde auch zerstören. Wir haben kein Beispiel in der Schrift, oder nichts in der Schrift, was uns zu Stolz ermutigt. Und wir können auch in unserer eigenen Sicht, weise sein. Unsere Position missbrauchen, um etwas zu bekommen. Das hier ist ein direktes Zitat aus Sprüche 3,7. Halte dich nicht selbst für weise. Der letzte Teil: Fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Sei nicht weise nach deiner Art. Die Weisheit Gottes ist konträr zu unserer. Wie in der Zeit der Richter sehen wir auch in unserer Zeit, dass sie taten, was richtig war in ihren Augen und andere Dinge angebetet haben anstatt den Herrn. Ein Leben, das gefüllt ist mit der Schrift und mit der Wahrheit von Gottes Wort, ist der Standard von Weisheit. Paulus erinnert uns in 1. Korinther 3, 19: Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott, denn es steht geschrieben, er fängt die Weisheit in ihre List. 1. Korinther 1, 18: Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Also seid niemals weise in eurem eigenen Verständnis. Vers 25: Denn das törichte Gottes ist weiser als die Menschen, und das schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Niemals sei weise in deinen Augen. Die Schrift ist die Wahrheit und der Standard, den wir suchen. Dass Gott wahr sei und jeder Mensch ein Lügner. Zuletzt sagt Paulus hier: Haltet euch zu den Niedrigen. Die sozial Ausgestoßenen, die, an die wir oft vorbeilaufen, wenn wir in Stuttgart auf der Straße sind, die wir vielleicht auch nicht sehen, die wir nicht wahrnehmen. Paulus sagt: Haltet euch zu diesen Niedrigen. Und das passt zu dem ganzen Dienst von Jesus. Im ganzen Evangelium von Lukas sehen wir immer wieder diese Beispiele, wie Jesus sich mit den Niedrigen trifft, mit den Frauen, mit den Zolleinnehmern, mit den Ehebrechern, mit den Huren, wo die ganze Welt nach heutiger Sicht sagen würde, dass das soll nicht sichtbar sein, aber er tat das. Matthäus 9, Vers 10: Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch saß. Siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen mit Jesus und Jüngern zu Tisch. Und als die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Jesus aber, als er es hörte, sprach zu ihnen: Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was es heißt: Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Wir sehen also, wie wir fortfahren, wie wir christusähnlich sein sollen. Christusähnlich benötigt, dass wir gottgemäß leben. Wir müssen einen Lebensstil haben, der gottgemäß ist. Und das ist eine direkte Reflexion dessen, was Christus für dich getan hat. Es reflektiert ganz direkt die Liebe und die Gnade, die Christus dir gegenüber erwiesen hat, und reflektiert das zurück auf Menschen. Deswegen sagt er: Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft, seid willig und barmherzig, weil ihr Barmherzigkeit empfangen habt. Denn Jesus hat das selber auch erwiesen: Kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Christen, natürliche Neigungen sollten gottgemäß sein. Und das ist nur möglich durch unsere Vereinigung mit Christus. Das ist nur möglich wegen der Veränderung, die Christus in dir getan hat, durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch das erlösende Werk Jesu Christi, das er am Kreuz vollbracht hat. Das sind große Vorzüge, die diese große Errettung begleiten. Im kleinen Katechismus sagt es ja, die Rechtfertigung, Adoption, Heiligung, Gewissheit der Liebe Gottes, Verherrlichung. Wenn ihr also Christus ähnlich sein wollt, dann müsst ihr gottgemäß leben. Gottgemäß zu sein benötigt auch Unterordnung. Wir müssen uns Christus unterordnen. Uns ihm unterordnen und seinem Wort. Unterwerft euch der Herrschaft Christi. Ist er der Herr deines Lebens? Oder ist er jemand, den du wie ein neues T-Shirt anziehst, ab und zu, und dann wieder in die Ecke wirfst, damit du nicht mit irgendwelchen Folgen zu handeln hast, die er in dein Leben bringt? Ist er der Souveräne über dein ganzes Leben? Wir werden daran erinnert, Paulus hat uns das schon gesagt, wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst, so wirst du gerettet. Und er garantiert es, wenn Herr in deinem Leben Herr ist, dann zeigst du es, dass du gerettet bist. Du zeigst die Frucht der Buße. Du zeigst die Liebe Gottes, die in dir ist. Wir ordnen uns auch Gottes Wort. Und ist das der Standard in deinem Leben? Meditierst du Tag und Nacht über die Schrift? Ernährst du dich von ihr? Alle Schrift ist von Gott ausgehaucht. Sie ist nützlich. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung und der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Du kannst das nur tun, wenn du vereint bist mit Christus und Gottes Wort erstrebst. Gott selbst ist der Weg dazu. Und wenn es nicht deutlich genug gesagt wurde, Römer 12 ist nicht einfach nur moralisierende Lehre, wie man ein besserer Christ wird. 15 Schritte, die man abhaken muss, damit man gerettet wird. Nein, es ist ein Spiegel. Es reflektiert das, was in dir passiert, wenn du diese Dinge nicht, diese Grundanforderungen an das christliche Leben erweist, dann solltest du darüber nachdenken, ob Christus wirklich der Anfänger und Vollender deines Glaubens ist. Ist Christus dein Herr? Ist Christus dein Alles? Wirst du in den Himmel kommen? Denke darüber nach. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist Wahrheit. Und wir bitten dich, dass du durch die Kraft deines Wortes, dass der Same in unseren Herzen wachsen möge, dass er in gute Erde falle. Heiliger Geist, lass das Wort in unsere Herzen gesät wachsen. Lass es gewässert werden und wachsen, dass es Frucht trägt. Dass das Wort nicht auf den Steinen landet oder in den Dornen dieser Welt erstickt wird. Oder dass es hinweggenommen wird vom Teufel. Sondern lass dein Wort, das Wort Christi, reichlich in unseren Herzen wohnen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.